19 Jahre im selben Unternehmen, aus der Werkstatt bis in die Vorstandsetage. Das ist selten, aber genau das ist der Weg von Nico Neumann. Nico ist CEO von Deutsche Aircraft und entwickelt mit seinem Team die D328 Eco, ein neues 40-sitziges Regionalflugzeug auf Basis der Dornier 328. Modernisiert, gestreckt und gebaut in Deutschland. Heute geht es bei den Airliners.de Gedankenflügen um die Zukunft des Fliegens. Nico Neumann ist mein Gast im Podcast-Studio. Lasst uns loslegen.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de.
Ja, Nico, toll, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, also ich fange mal so an. Ich will mal was gestehen, ein Geständnis anfangen.
Oh gut, ja, jetzt bin ich gespannt.
Also als ich Deutsche Aircraft das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Alter, was ist das denn jetzt schon wieder?
Ich muss sagen, da warst du nicht alleine. Ja? Ich glaube, das ging einigen so. Aber ich glaube, da haben wir eine Menge Credibility aufgebaut über die letzten Jahre.
Ja, auf alle Fälle. Und vor allem, weil ich nämlich, also ich habe wirklich dann lernen müssen. Und ich habe eine Sache am Anfang überhaupt nicht verstanden. Und ich sage dir auch, welches ist. Ich habe nicht verstanden, dass ihr kein Startup seid. Das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, das ist wieder einfach irgendwie irgendein Startup, was jetzt kommt und das irgendwie geschafft hat jetzt. Ne? Das war ja diese erste deutsche Luftfahrtkonferenz in Leipzig, ne? Wo sozusagen dann dein Vorgänger da stand auch. Ne? Ich weiß gar nicht, standst du auch daneben?
Da stand ich schon. Ne?
Weil du hast das ja irgendwie eingefädelt mit Frau Merkel und so weiter.
Ich durfte damals schon die Pressekonferenz halten, 2019 auf der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Leipzig damals.
Ja, genau. Ja. Ne, so. Und also was ich wirklich nicht verstanden habe, ist, dass ihr kein Startup seid. Und also vielleicht für alle, die es nicht wissen, Deutsche Aircraft ist einfach nur ein neuer Name für die D328 Support GmbH, die es ja schon seit zig Jahren, 20 Jahre ungefähr.
2005,
ja. Ja. Und die eben ja alles zum Thema Dornier 328 übernommen hat. Vielleicht kannst du einfach mal alle so ein bisschen abholen,
also
wie sich die Deutsche Aircraft entwickelt hat.
Ich nenne uns selber immer ein Scale-Up mit 100 Jahren Luftfahrterfahrung, weil wir bauen wirklich auf der Heritage von Dornier auf, sind jetzt auch die längste Zeit der Type Certification Holder für die Dornier 328, Prop und Jet. Und haben da eine Menge Erfahrung gesammelt weltweit in der Betreuung von Flugzeugen, MRO, Aftermarket, Global Support, Modifikationen, haben ein großes Remanufacturing-Programm zum Beispiel gemacht für die US Air Force, haben wir 21 Maschinen bei uns in Oberpfaffenhofen durch die Wartung gebracht, mit Modifikationen versehen und nach USA ausgeliefert. Ja, und das war dann irgendwann alles auch die Basis, über die 328 Eco zu sprechen, weil man festgestellt hat, dass es ein Gap in diesem Marktsegment gibt.
Lass uns gerne konkreter werden. Die Dornier 328, ne, also alle, die sich vielleicht nicht mehr so ganz erinnern, Dornier ist ja pleite gegangen damals, obwohl sie tolle Produkte hatte. Ne? Also die Dornier 328 war eine davon, dann gab es noch die 228. Die hat dann, ich glaube, die RUAG übernommen. Ja. Mittlerweile, glaube ich, auch schon wieder weiterverkauft. Aber dann gab es halt noch die Überlegung, dass man das nochmal größer macht und als Jet, ne, dann gab es die 428 Jet und dann die 728 Jet, die ja damals auch die Lufthansa sogar bestellt hatte. Also so eine Art, ich sag jetzt mal, ja, kleinerer Airbus A320, beziehungsweise heute würde man es vielleicht mit einer Embraer vergleichen oder sowas, ne? Also ein Jet.
Embraer C-Series,
ja. Genau, sowas. Was damals auch eigentlich total en vogue war, ne? Also das war eigentlich genau das, wo alle dran gearbeitet haben, aber das hat halt nicht sein sollen.
Ich glaube, da gab es viele Faktoren. Auf der einen Seite hat sich Dornier, glaube ich, mit zu vielen Projekten, Programmen übernommen gleichzeitig. Wirtschaftlich kamen schwere Zeiten dazu. Die Gründung von Airbus, politischer Support. Also ich glaube, es sind ganz viele Faktoren. Da würde ich auch nicht einen Faktor rausnehmen, warum das nicht geklappt hat. Was man sagen kann, Dornier war ein sehr, sehr starker Engineering-Betrieb, sehr engineering-getrieben. In einigen Bereichen kann man, glaube ich, das Wort Over-Engineering auch ein bisschen in den Mund nehmen. Also das war schon so ein bisschen Ardo-Goldkante vom Projekt her. Was heute ein großer Benefit für die deutsche Aircraft ist, weil wir auf einer Plattform aufbauen, die technologisch ihrer Zeit weit voraus war. Also die 328 Legacy wissen die meisten gar nicht. 30% aus Kompositmaterialien, der schnellste Turboprop in seiner Klasse. Also da ist schon eine Menge Know-how eingeflossen und das gibt uns heute eine gute Grundlage.
Naja, und wir reden von 1990er Jahren. Ja, also das ist wirklich lange, lange, lange her. Vielleicht, lass uns mal noch vielleicht in der Geschichte bleiben. Also die 328 war ja, ich sag mal, eigentlich ein erfolgreiches Flugzeug. Ne? Also gerade auch in Amerika ist sie viel geflogen. dann war also Dornier pleite. Und was dann so geschieht ist, dass ja Flugzeuge ja weiter fliegen, ja, weiter gewartet werden müssen, weiter man Ersatzteile braucht und so weiter. Und da wurde dann diese D328 Support GmbH
genau,
Support. Geschaffen. Genau. Ne? Einfach um quasi die bestehende Flotte
du hast es schon
weiter gesagt, in der Luft zu halten.
Du hast es schon gesagt, das wurde damals aufgesplittet. Die 228 ist damals zur Ruhe gegangen mit dem militärischen Geschäft für die Helikopter. Mhm. Die 728, die dann gestoppt wurde, wo dann in, ich glaube, gab es einen
in China gekauft.
Konsortium aus China, genau. Ja. Und das 328-Business und auch das 428 ist an die 328 Support Services gegangen. Und der Name sagt es, 328 Support Services, der erste Fokus war wirklich Support und Service auf dem Flieger. Also es gab damals nicht den Ansatz, den Flieger wieder produzieren zu wollen, sondern erstmal den Support und Service sicherzustellen, um den Flieger sicher weiter operieren zu können. Und dann über die Zeit, ich glaube, würden lügen, wenn das Management nicht immer die Vision hatte, den Flieger irgendwann auch wieder zurück in die Produktion zu bringen. Aber das war dann die Möglichkeit mit der Sierra Nevada Corporation im Hintergrund. Da waren dann die Mittel auch da und die Vision wurde geteilt.
Hm. Lass mal zu Sierra Nevada vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr zu erzählen. Erstmal nochmal zum Rebranding, ja, und zur Idee, was man eben neu sozusagen machen kann. Du hast eben gesagt, ne, ihr habt also das Type Certificate für die 328 und auch den Jet, ne? Weil also es gab das ja als, ich glaube, die 100er-Version. Ne?
Genau, die 100er-Version, die 300er-Version ist, glaube ich, das einzigste Regionalflugzeug, was zwei verschiedene Propulsion-Systeme hat, Jet und Turboprop. Mhm. Und genau, die 100er und die 300er-Version.
Genau, und die wurden ja damals in Oberpfaffenhofen gebaut und da lagen ja nur auch noch Rümpfe, ja? Und da lag irgendwie ganz viel an Unterlagen. Und ich glaube, das Flugzeug war auch schon dafür eigentlich vorgesehen, irgendwie gestreckt zu werden, ne? Weil doch hinten irgendwie der Rumpf und auch, also die Segmente und so weiter, ist alles schon für einen Stretch, zumindest zur 428, ja, irgendwie vorbereitet gewesen. Du hast vorhin eben gesagt, so ein bisschen Goldplating.
Die 428 war schon ein anderes Konzept, also okay. Als wir es heute haben, wir bleiben beim gleichen Wing von unserem Ansatz, wir stretchen die bestehende Fuselage, also man kann es nicht mit der 428 vergleichen, aber es gab auch damals schon Konzepte, wie man die 328 strecken könnte und am Ende ist der Stretch jetzt auch so ein bisschen auf dem Sweet Spot. Was ist der Replacement-Markt, den wir bedienen wollen? Und da ist ein 40-Sitzer, macht einfach den Replacement-Markt. Saab 340, Dash 100, 200 sind einfach Märkte, wo der 40-Sitzer gut reinpasst.
Lass mal vielleicht ein bisschen nochmal drüber nachdenken, was eigentlich neu ist an der D328 Eco im Vergleich jetzt ja zur, ich sag mal, Legacy, ja. 328.
Na gut, die großen Änderungen, das ist ja auch bei jedem anderen neuen oder Refreshment-Programm so, ist auf der Systemseite. Mhm. Also wenn wir vorne anfangen im Cockpit, wir sprechen über ein neues Garmin 5000, also die Avionik ist komplett neu. Wir sprechen in der Systemlandschaft generell über viele Updates, ob das Landing Gear ist, was wir zusammen mit der Firma Hegemann entwickelt haben, also ein Eigendesign, ob das das Wheels and Brakes System ist, ob das das ECS System ist, Wiring im Generellen, aber auch das Propulsion System ist vom mit Pratt & Whitney auf das neueste System, dem PW127 XTS in der Zulassung bei uns, mit den neuen System-Updates. Wir gehen auch gleich auf eine Zulassung für 100% Sustainable Aviation Fuel ohne Aromate. Also systemmäßig hat das Flugzeug eigentlich ein komplett Refreshment gekriegt auf die neuesten Systeme, die heute am Markt verfügbar sind. Und ansonsten, wie angesprochen, stretchen wir die Fuselage, da bleiben wir bei den alten Design Principles, um auch in der alten Zertifizierung zu bleiben. Und so bringen wir den Flieger dann wieder refreshed mit der guten DNA der Dorni 328 und den Neuheiten der Systemlandschaft wieder an den Markt.
Hm. Vielleicht auch nochmal die Frage andersrum gestellt. Was bleibt denn alt? Oder was bleibt? Ja, was bleibt, wie es war?
Ja, alt hat so einen negativen Touch. Wir bleiben beim Bewerten, also was Fuselage-Konzept angeht, was das den Wing angeht, was die Empennage angeht. Also dass die ganze Aerodynamik Themen und die Struktur des Flugzeugs, die bleibt gleich. Systemmäßig, wie gesagt, ist das ein kompletter Neuaufbau. Auch Kabine, ich meine, das kennt man von Kabinen-Refreshments-Programmen. Die Kabine kriegt eine komplett neues Design, was Sitze angeht, was Linings angeht, was Overhead Panels angeht. Das war mir persönlich auch ganz wichtig. Ich hasse das, wenn ich draußen die Hälfte meines Gepäcks umpacken muss, um in einen kleinen Flieger zu gehen, dass der ganze Trolley reinpasst und solche Sachen, das ist alles angepasst.
Hm. Es ist aber auch weiterhin jetzt zum Beispiel kein Fly-by-Wire-Flugzeug. Ne? Also das an der Stelle habt ihr dann eben die Komplexität rausgenommen und das macht das Ganze wahrscheinlich dann auch wirtschaftlich sinnvoller umzusetzen, als eben ja auch wirklich neue Variante zu diesen, ne, du hast gesagt, alt willst du nicht sagen, aber zu den Legacy 328, die es ja schon gibt. Also das ist ja schon auch nochmal was Besonderes, dass man eben sagt, okay, wir setzen hier wirklich auf der Zulassung auf, die es schon gibt.
Ja, es ist, reduziert natürlich einfach auch das Risiko, weil man bestehende Daten hat. Also wir haben ja schon seit längerem in unserem neuen Engineering-Simulator, also unsere Piloten, ich sag mal, die fliegen schon. Mhm. Da kann man natürlich auf einer kompletten Datenbasis aufbauen von der Legacy-Flotte, was auch Flight-Control-Themen angeht. Und wir, ja, ist richtig, hast du recht, wir fliegen weiter mit Kabeln. Wir haben uns das angeschaut und der Benefit, zu Fly-by-Wire zu gehen in der Flugzeuggröße, kompär zu dem Risiko und den Kosten, die man generieren würde, ist einfach nicht da.
Hm. Trotzdem ist das Cockpit zum Beispiel super neu.
Ja, weil das Cockpit war auch alle, die die Legacy-Maschine kamen. Selbst in der Legacy-Maschine war das schon ein Glas-Cockpit und zu dem Thema der Zeit voraus. Also Donny war da, hat da ein neues Benchmark gesetzt damals und ich persönlich, ich komme aus der Avionik, muss sagen, das Garmin 5000 fasziniert mich schon. Das ist schon ein relativ geniales Setup, was da gewählt wurde und ich glaube, über 90% aller Piloten heute werden neuen Garmin-Cockpits ausgebildet. Also auch die Transition in unser Flugzeugmodell hat da, bringt da Vorteile.
Was ist da besonders cool? Du saßt ja wahrscheinlich schon drin im Simulator.
Ich finde einfach dieses intuitive Bedienen, das ist so ein bisschen, man kann sich das vorstellen, als so, wenn man heute ein iPad bedient, man zoomt rein, man direct to, wenn man die alten Panels noch kennt, wo man sein Keypad unten hat und wo man dann in drei Untermenüs gehen muss und wissen muss, wo man hin muss, um irgendwas anzuschauen. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob Garmin das so richtig mag, wenn ich das sage, aber es ist ein bisschen wie ein iPad bedienen.
Ja, cool. Ich saß auch schon drin, ne? Hab euch ja neulich besucht. Da hast du was ganz Interessantes erzählt. Da hast du gesagt, du warst gerade in Indien und Indien ist so super wichtig für deutsche Aircraft. Wie kommt das?
Also ich glaube, Indien ist wichtig für die komplette Luftfahrtbranche. Also Indien ist einer der größten Wachstumsmärkte. Ich glaube, ich habe gerade ein paar Zahlen gehört. Letztes Jahr 1 Million Inder, die das erste Mal in ihrem Leben geflogen sind. Und die Prognose geht weiter so nach vorne. Durchschnittsalter irgendwie 27 Jahre. Ein wahnsinniger Wirtschaftswachstum, größter GDP-Growth in der Welt. Da ist ein großer Demand da, da Luftfahrt aufzubauen. Es gibt den sogenannten Udaan-Scheme. Das ist das Förderprogramm in Indien, um regionale Luftfahrt und aber auch regionale Flughäfen aufzubauen. Die Tier-1-Cities, also die großen Cities, sind jetzt in der Zwischenzeit sehr, sehr gut verbunden mit Single-A-Produkten. Die Herausforderung, vor denen Indien jetzt steht, wenn sie weiter wachsen wollen, ist, sie müssen ihr Industriesystem ein bisschen dezentralisieren. Und dafür müssen halt auch Tier 2, Tier 3 Cities angebunden werden. Und dafür braucht es Flugzeuge und die 320 ist eins der Potenziale da, wo wir diesen Support liefern wollen, um die Lücke zu schließen.
Nun kommen aber auch Teile aus Indien, ne? Ihr habt da auch ordentlich Zulieferer.
Ja, also Indien ist ein sehr, sehr interessanter Markt. Bangalore selber hat einen super Hub, was so Infrastruktur angeht für Luftfahrt generell. Wir arbeiten da mit Firmen wie Dynamatic zusammen, die bei uns die Rear Fuselage machen. Wir arbeiten mit Partnern wie Scient, die unter anderem auch unser Cabin Management System machen, aber auch im Techpark-Bereich mit Nutzung auch von künstlicher Intelligenz arbeiten, um das einfach einfacher zu gestalten und den Workload da für die Operator später runterzukriegen. Aber auch unser Electrical Wiring System kommt aus Indien von der Firma Sasmus, also mit dem wir zusammenarbeiten. Und sehr, sehr gute Erfahrung. Also macht wirklich Spaß mit denen.
Ganz generell seid ihr ein sehr internationaler Haufen, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Ich habe euch ja auch besucht in Oberpfaffenhofen. Das ist schon besonders.
Ja, wir haben ein sehr, sehr vielfältiges Team. Ich glaube, 46 Nationalitäten, die wir an Bord haben. Und nicht nur von den Nationalitäten selber, sondern auch von den Kulturen aus den Firmen raus. Also alle großen OEMs sind bei uns vertreten. Und wir haben so, ich sag mal, wir haben das Beste von allen zusammengesucht, um ein neues Flugzeug zu bauen. Das ist natürlich auch eine, für mich selber sage ich immer, once in a lifetime opportunity, so ein OEM aufzubauen. Also man baut halt nicht nur ein Flugzeug, man baut gleichzeitig eine Firma, man baut eine neue Infrastruktur, was die IT-Systeme angeht. Wir haben die 328 komplett in die 3D-Welt überführt. Wir arbeiten mit einem neuen PLM-System von 3DX.
Also stimmt, das war ja 1990er Jahre wahrscheinlich alles noch auf Papier, ne?
Ja, also ich glaube, es gibt auch noch viele von den großen Flugzeugprogrammen, die noch nicht komplett in 3D überführt sind.
Hm. Ja, aber also international. Ne? Mir ist aufgefallen, ihr sprecht Englisch.
Ja.
Ne?
Ja.
Ihr seid in Oberpfaffenhofen.
Mhm.
Und die Final Assembly Line, also da, wo das Flugzeug dann zusammengebaut wird, entsteht jetzt gerade in Leipzig. Ich bin gerade vorbeigefahren.
Sieht gut aus, ne?
Sieht schon gut aus.
Kann man machen,
also,
sag ich auch mal.
Ja. So langsam erkennt man, oder eigentlich, also nicht so langsam, man erkennt jetzt, dass es doch eine ganz schön große Struktur wird. Ne?
Ja.
Wirklich spannend, das zu sehen. Vielleicht, warum in Leipzig, warum nicht in Oberpfaffenhofen?
Leipzig hat verschiedene Benefits. Auf der einen Seite ist es einer der wenigen Airports, der 24/7 ist der größte Hub von DHL in Europa, also was Zulieferung von Teilen und Parts angeht, ist mit zwei Runways und einer Vision von der Politik, die den damals aufgesetzt hat, auf Wachstum, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben auch Vorteile, was Verfügbarkeit von Arbeitskräften angeht, was Lebenserhaltungskosten angeht, was ja in München schon eine Herausforderung ist, was, wenn man über Mietpreise spricht. Und das waren alles am Ende, in Summe hat das dann Sinn gemacht, die Produktionslinie in Leipzig aufzubauen, aber gleichzeitig auch die Heritage in Oberpfaffenhofen, was Engineering angeht, was Aftermarket Support angeht, zu halten und weiter auszubauen.
Also der Teil wird quasi in München bleiben.
Ja.
Headquarter bleibt in München. Also genau. Du bleibst auch in München.
Ich bleib auch in München.
Kommst du eigentlich aus Bayern?
Ich glaube, man hört das. Also ein richtiger Bayer bin ich nicht.
Nein, nicht wirklich. Aber es gibt ja Leute, die sich sowas abtrainieren oder so.
Nee, ich komme aus Niedersachsen.
Ah,
aus Wolfenbüttel. Und bin jetzt aber schon 19 Jahre, damals bei der 13 Support Services gestartet in Bayern.
Mhm.
Aber man wird nie Bayer. Man bleibt immer Zugereister. Obwohl ich den Kollegen immer erzähle, dass ja München auf Basis der Braunschweiger gegründet wurde. Aber das wollen sie aber nicht so gerne hören.
Ja, ich finde aber total spannend. Du hast eben gesagt, du bist seit 19 Jahren ne, bei der Deutschen Aircraft, auch wenn sie damals natürlich noch nicht so hieß.
Ja.
Das finde ich als Werdegang total spannend. Also, wie hast du angefangen bei der Firma?
Ich kann für mich sagen, dass ich so ziemlich jeden Bereich in der Firma durchlaufen bin.
Ja.
Ich habe wirklich angefangen in der Avionik, war Certifying Staff für Avionik. Ich habe die Avionik geleitet. Ich habe die Maintenance geleitet. Ich habe später die Maintenance und die Produktion geleitet. Habe dann das Vergnügen und die Chance gehabt, das 328 Eco-Programm aufzusetzen. Damals war es noch ein Programm im ersten Anlauf, wo man darüber nachgedacht hat, ob man mit dem Programm eventuell in die Türkei geht.
Mhm.
Es gab dann auch ein Plan B-Setup, was ist, wenn das mit der Türkei nicht so klappt. Könnte man das vielleicht auch in Deutschland machen? Und das war dann mein Anteil, das aufzuplanen. Und so bin ich dann ins Programm gekommen und vom Programm in die Operation, von der Operation in die Rolle, die ich heute bin und darf als CEO die Firma nach vorne führen und die Vision, die wir alle gemeinsam teilen, umsetzen, um wieder ein Flugzeug in Deutschland zu bauen.
Ja, total spannend. Und also gelernt hast du wirklich ganz klassisch Fluggerät?
Nee, noch nicht mal das. Also ich komme aus einer ganz anderen Branche. Ich komme eigentlich aus der Netzwerktechnik. Ich bin eigentlich Elektrotechniker.
Ach, deswegen Avionics.
Genau, und bin von da dann in die Flugzeugverkabelung Elektrikseite rein, dann in die Avionics-Seite. Ja, und von da dann in die anderen Bereiche bei Learning by Doing.
Ja, du hast eben gesagt, die Pressekonferenz mit Frau Merkel durftest du auch halten.
Genau.
Ja. Das stelle ich mir nochmal so ganz anders vor. Ne? Also von der Avionik und dann ja auch, also und von diesen ganzen technischen Dingen hast du dann quasi entwickelt, diese politische Vision, wir wollen hier wieder ein Flugzeug in Deutschland bauen. Richtig, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen gekommen. Also ich glaube, wir hatten gerade in der Management-Ebene bei der 3-2 Support Services immer auch so ein bisschen das Konzept, okay, was müssen wir jetzt sicherstellen, damit wir uns keinen Weg verbauen, damit wir den Flieger später auch wieder bauen können. Also das hat immer so ein bisschen mitgespielt. Der Dave Jackson, mit dem ich ja lange Jahre zusammengearbeitet habe, hat da diese Vision immer gehabt und auch da hart dran gearbeitet. Und wir tragen heute auch die Früchte davon, dass wir da im kontinuierlichen Prozess dran geblieben sind. Und am Ende irgendwann merkt man dann, ja, das funktioniert. Also der Markt ist da, die Supplier haben Interesse, auch das politische Interesse ist da, wieder eine diese komplette Fähigkeit, ein Flugzeug in Gänze in Deutschland zu produzieren, zurückzuholen. Also das hat einfach alles ganz gut zusammengepasst vom Timing.
Mhm. Ich finde es eigentlich heutzutage fast noch passender als damals. Ich meine, sind jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ne, seit das war. Wann war es nochmal?
Also 2019, ne, haben wir das auf der Nationalen.
Vor Corona, Luftfahrt, ja. Gerade vor Corona. Ne?
Ich meine, man könnte irgendwann mal ein Buch schreiben. Also von den Setups, die wir hatten, waren da schon auch ein paar Rückschläge dabei. Aber am Ende sind es vielleicht auch das, die Sachen, die im Programm stärker machen. Also wir hatten das Setup, wo wir in die Türkei wollten. Dann, ich glaube, wissen wir alle, was in der Türkei passiert ist mit dem Putsch. Und war dann die richtige Entscheidung, da auch nicht weiterzumachen. Und dann waren wir soweit durch, das Ganze in Deutschland aufzusetzen. Dann kam Corona, ist natürlich für den Start eines Programms. Ich glaube, wir wissen alle, was in der Luftfahrt passiert ist zu der Zeit. Die Flieger standen, es gab eine große Unsicherheit, die Lieferketten sind zusammengebrochen. Das war die Phase, wo wir hätten starten sollen. Wir haben dann auch relativ schnell wieder gestoppt und haben gesagt, okay, was heißt das? Wie kann so ein Pre-Post-Covid-Szenario aussehen? Was macht das für den Markt? Kam dann relativ gestärkt raus, auch mit guten Marktstudien, die gesagt haben, oh, eigentlich gerade was nachhaltigeres Fliegen angeht, was Point-to-Point-Verbindung angeht, hat das eher einen positiven Effekt und haben dann das Programm wieder aufgenommen und waren dann in der Ramp-Up-Phase. In der Ramp-Up-Phase haben wir einige Mitarbeiter eingestellt, die haben wir nur über Videocalls gesehen, weil keiner reisen durfte, weil man nicht ins Office durfte. Also die Startphase war schon sehr, sehr zäh und ja, da haben wir, glaube ich, auch eine Menge unserem Shareholder zu verdanken, der da komplett hinter uns gestanden und gesagt hat, nee, das ist das richtige Konzept und durch die harte Phase müssen wir jetzt durch.
Das Thema Jobs, ne? Du hast ja eben angesprochen auch, dass es eben in Leipzig interessante Menschen gibt, die eben in dem Bereich auch arbeiten können und wollen. Kann man das so ausdrücken, dass ihr profitiert von zum Beispiel den Problemen, die jetzt die Automobilwirtschaft ja auch hat? Also da ist ja Leipzig und Umgebung ja auch betroffen.
Ja, ist interessant, dass du das so sagst. Also ich weiß, dass wir, als wir 2021 die Analysen gemacht haben für den Aufbau der Feinde des Hamiland, auch da gab es ja riesige Themen. Die Baubranche hat ja auch eine riesige Herausforderung gehabt, was Materialien, Verfügbarkeit angeht, was ja auch dazu geführt hat, dass wir damals das Bauprojekt auch verschoben haben, weil uns die Kosten sonst einfach aus dem Ruder gelaufen wären. Damals war eins der großen Risiken, die wir gesehen haben, kriegen wir überhaupt Fachkräfte? Gerade in dem Bereich, weil ja überall Fachkräftemangel war, glaube ich, das Wort überhaupt. Jetzt haben wir heute eine bisschen andere Situation, durch dass die Automobilbranche schon in einer großen Herausforderung steckt, in einem Umbruch steckt und da, glaube ich, jobmäßig ist jetzt kein Risiko mehr, was auf der Top-Agenda steht, dass wir die richtigen Fachkräfte kriegen.
Ja, das meinte ich vorhin mit, dass es eigentlich ja heute nochmal viel bewundernswerter ist, dass jemand in Deutschland was Neues startet. Weil das eigentlich ja eher der Trend andersrum ist. Also wir sind ja in einer Rezession und irgendwie ist man ja in der Vergangenheit eher weggegangen, ne? Weil man sagt, es ist zu teuer, wollen wir nicht.
Wir sind aber auch sehr deutsch. Ne? Also wir sehen schon immer das Glas halb voll. Halb leer, nicht halb voll.
Sorry. Wollte schon sagen.
Ja, also das ist schon sehr, ich glaube, wir haben eine Menge Know-how, eine Menge Skills und ein extrem gutes Netzwerk. Gerade was die Luftfahrtbranche angeht, was ja eins der Wachstumsmärkte schlechthin ist, ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Da können wir uns schon mit breiter Brust hinstellen, dass wir da als Deutschland schon noch ein Standort ist, der ganz vorne mitspielt.
Der Name, ne? Deutsche Aircraft, wie kam es dazu?
Ja, es ist so ein bisschen, auf der einen Seite gibt es natürlich ein Heritage, auf das wir ganz stolz sind, mit der Dorni und auch dem TC. Aber du hast zum Anfang gesagt, mit Insolvenz und so, ich glaube, musste man sich auch ein bisschen neu erfinden. Und Deutsche Aircraft ist eine ganz nette Mischung. Auf der einen Seite finde ich, hat man dieses German Engineering-Thema mit drin und auch, dass wir stolz darauf sind, in Deutschland produzieren zu werden. Und Aircraft, das in der internationale Anteil, du hast gesagt, wir sind eine sehr internationale Truppe mit 46 Nationalitäten. Ja, und dann deutsche Aircraft widerspiegelt das ganz gut. Ich weiß, am Anfang gab es eine, wieso deutsche Aircraft, wieso nicht deutsche Luftfahrt oder so. Ich finde, deutsche Aircraft passt ganz gut zu uns.
Ja, spannend. Die Markenrechte für den Namen Dornier, die wurden quasi nicht übernommen. Ne? Also die habt ihr wahrscheinlich gar nicht. Deswegen heißt das ja auch nicht Dornier 328 Eco, sondern D328 Eco.
Na, D328 Eco wegen Deutsche, deutsche Aircraft, für die neue Maschine.
Aber eben nicht wegen Dorni, richtig?
Genau. Ja. Aber für die alten Maschinen, wo wir der TC sind, ist das auch die Dorni. Also wir haben das Dorni TC und wir dürfen die Maschine auch Dorni nennen. Hm. Aber die Markenrechte für die Firmennamen haben wir nicht.
Hm. Okay. Ja, auch nochmal spannend, das so zu sehen. Und du hast ja schon von Dave Jackson gesprochen. Ja. Ne? Du warst ja, also du bist ja jetzt im letzten Jahr, 2025, bist du ja erstmal eine ganze Zeit ja auch Co-CEO gewesen und dann zum Sommer hin hast du ja dann vom Dave Jackson übernommen.
Genau.
Ja. Und als alleiniger CEO, weiß nicht, kannst du ein bisschen beschreiben, was du vielleicht von Dave gelernt hast und wo Dave so herkommt? Und dann kommen wir mal auch zu Sierra Nevada.
Na, ich habe mit Dave lange, lange Zeit zusammengearbeitet. Also am Anfang, als ich dann die Avionik übernommen habe, hatten wir die ersten Kontakte und die ersten Projekte und ich kann schon sagen, dass das ein Mentor für mich war in der ganzen Zeit, der mir immer viele Herausforderungen gegeben hat, aber auch immer ein großes Vertrauen in mich hatte, dass ich Sachen umsetze. Und das ist schon, wenn man so lange Zeit zusammenarbeitet, dann ist das schon ein großes Vertrauensverhältnis auch, was man nicht über Nacht aufbaut. Und es ist ein lachendes, ein weinendes Auge, definitiv. Also ich freue mich, dass ich das Thema jetzt komplett bei mir habe und auch die Herausforderung, aber werde, und das tue ich auch jetzt schon die Gespräche, den Austausch vermissen. Und ich glaube, wir bleiben da auch noch über viele Jahre in Kontakt und werden uns da über einige Herausforderungen austauschen, um auch seine Sichtweise zu kriegen, weil so wen zu haben, der einen ein bisschen spiegelt und auch mal ein Feedback gibt und mit dem man sich auch mal ein bisschen reiben kann, das hat schon was.
Dave war ja, oder ist vielleicht sogar immer noch das Bindeglied ja auch nach Amerika, ne? zur Sierra Nevada Corporation, kann man das so sagen?
Ja, also das Bindeglied sind wir schon auch beide gewesen, das ist jetzt nicht so, dass das alles über Dave lief, das lief die letzten Jahre auch schon immer mit mir zusammen, also auch da hat er mich sehr, sehr, sehr gut eingeführt in die Schnittstellen, das klappt sehr gut und wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung zu den Amerikanern, die aber auch uns schon machen lassen und das als eigene Entity sehen und sagen, okay, ihr macht den Regionalbusiness und wir sind eher im Militärbusiness.
Ja, das wäre jetzt wirklich meine nächste Frage gewesen, wie unabhängig agiert ihr da? Ne? Du hast es ja eigentlich eben schon beantwortet. Ja. Vielleicht einfach nochmal so ein bisschen Richtung Sierra Nevada Corporation geguckt, also das ist jetzt vielleicht auch nicht die Firma, die hier jeder so kennt. Was machen die in Amerika?
Ist schon eine inspirierende Story auch. Also ist ja Nevada Corporation hat ja auch so widerspiegelt, glaube ich, vom Tellerwäscher zum Milliardär. So ein bisschen die Storyline von Aaron und Fadi Osman, die Firma damals gekauft haben aus einer schlechten wirtschaftlichen Lage. Ich glaube, waren so um die 50 Leute. Und heute sind sie Tier One Supplier für das American Militär und haben 6.000 Leute, glaube ich, sind es heute, haben Programme wie Dream Chaser, wo es um Resupply Unit für Space Units geht.
Das sieht aus wie so ein kleiner Space Shuttle.
Genau, ja. Und haben auch das Programm, ich glaube, eins der bekanntesten Programme, was jetzt gewonnen hat, ist Doomsday, was so diese Nuklearbereitschaft der USA abdeckt, sind 747 Maschinen. Das sind schon wahnsinnige Projekte und haben da immer mit einem sehr unkonventionellen Ansatz und einer hohen Agilität, glaube ich, überzeugt, dass sie geliefert haben in Cost and in Budget.
Und ist eine Firma, ne? Du hast ja eben auch die Gründer genannt. Das ist auch der Grund, warum es diese engen Beziehungen Richtung Türkei ja dann auch gibt. Ne?
Genau, der Heritage von Aaron Fati Osman ist aus der Türkei, da kam die Beziehung her und unsere Beziehung persönlich war eigentlich erst eine Kundenbeziehung. Es gab damals einen weltweiten Tender für Maschinen für die US Air Force, für die Special Operations Einheiten, die schnell sind, die gute Landeeigenschaften haben, gleichzeitig aber hochfliegen können. Und damals wurde die 328 ausgewählt. Auch schon damals schon ein Ritterschlag für ein amerikanisches Militär, dass die einen deutschen Flieger aufgrund seiner Eigenschaften amerikanischen Produkten vorgezogen haben.
Auch wenn und out of production
Flieger. Und out of production, ja. Und so sind wir in den Markt reingekommen und so hat sich das dann auch etabliert. Hey, das ist doch ein super Flieger. Ich meine, der hat mehrere Jahre nacheinander die höchste Einsatzbereitschaft der US Air Force erreicht mit 96% Missionseinsatzbereitschaft. 96% für die ganzen kommerziellen Zuhörer, das wäre ein Desaster. Und das, ich weiß noch, als ich das erste Mal die Zahlen gekriegt habe, 96%, dachte ich, oh, jetzt muss ich antanzen, jetzt gibt's Ärger. Das ist ja wahnsinnig schlecht. Und habe dann aber einen Urkundebereich gekriegt und gesagt, Mensch, super, also so einen guten Flieger für Mission Ready hatten wir doch gar nicht. Ist einfach auch ein anderes Business, aber auch ein anderes Environment, mit dem man unterwegs ist. Also die Landung, die man da macht, macht ein Commercial Airline nicht.
Hm. Und also wie gehört Sierra Nevada jetzt da in den Kontext? Die bauen oder die haben dann quasi in Amerika MRO übernommen, ne?
So war das. Die Sierra Nevada war der Auftragshalter für die US Air Force, die haben das Ganze umgesetzt, die haben auch weitere Modifikationen, also wir haben, kann man sich so vorstellen, wie so ein Green Aircraft geliefert, komplett überholt, und die haben dann noch weitere Modifikationen an dem Flieger vorgenommen.
Und ah, okay, also man hat quasi auf den Gebrauchtmarkt geschaut oder ihr habt geguckt,
ne? Genau.
Wo gibt's sozusagen?
Wir haben geguckt, wir haben die bei uns dann durch so ein Remanufacturing-Programm durchgezogen, also komplett Inspektion, Austausch aller Teile, Overhaul aller Teile, haben die dann wieder an die US Air Force, also an SNC ausgeliefert. Da wurden noch Modifikationen gemacht, auch einige Modifikationen, die American Eyes Only. Mhm. Und so ist der Flieger dann an die US Air Force ausgeliefert worden.
Ja, okay, interessant. Und dann kam es sozusagen dazu, dass Sierra Nevada gesagt hat, okay, könnte man ja übernehmen.
Ja,
das die 328 Support.
Genau, wenn man das in Short zusammenfasst, haben die Market Opportunity, die wir gesehen haben, auch gesehen. Und so ist man dann zusammengekommen. Und 2015 hat uns dann die Sierra Nevada Corporation aufgekauft.
Wir haben jetzt noch erstaunlich wenig über das neue Flugzeug geredet, finde ich. weil einfach die Geschichte dahin auch irgendwie so spannend ist. Oder? Also ist.
Ja, aber das neue Flugzeug ist schon auch, also das ist schon. Ich glaube, das begeistert schon. Also ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob du warst, glaube ich, auf der letzten Show auch im Mockup und ich glaube auch das Cockpit, das ist schon ein geiles Produkt. Also man ist ja immer ein bisschen die rosa-rote Brille, wenn man über sein eigenes Produkt spricht, das verstehe ich auch, aber das ist, glaube ich, auch ein Stückchen weit normaler, weil beeindruckt mich schon. Ich kann da sagen, ich habe keinen Dorni-Background, also ich bin da nicht, dass ich sage, oh, war damals so super ingeniert, aber das ist schon immer wieder beeindruckend. Auch heute noch, wenn man sich Themen anguckt und über Optimierungen spricht und dann oft auch rauskommt, das ist schon ziemlich gut, da geht nichts mehr.
Also weißt du, was ich am spannendsten finde an dem Projekt, ist was total Komisches. Wirst du wahrscheinlich nie drauf kommen. Ich finde das Fahrwerk am spannendsten. Weil, also ihr baut ja ein neues Fahrwerk. Das ist, glaube ich, das erste, was quasi jetzt auch schon im Wesentlichen fertig ist, ne, für die D328 Eco. Und das ist ein Ding, was man auch in die Legacy 328s einbauen kann, weil du hast ja eben gesagt, ne, Militär, also mittlerweile muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, mittlerweile der größte Betreiber ist eben das US-Militär. Ja, ja. Und die landen halt durchaus schon mal ein bisschen anders. Ne? Und da war einfach kein Fahrwerk mehr verfügbar, oder wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir bauen jetzt wirklich hier als erste Komponente, was eben für das neue Flugzeug dann da ist, ein komplett neues Fahrwerk?
Wir haben schon uns auch unsere Supply Chain Themen angeguckt, was die Legacy angeht, und mit jetzt fast 20 Jahren Erfahrung des Betriebes der Legacy-Maschine weiß man so ein bisschen, was so die Painpoints sind auch von den Operatoren. Und Fahrwerk, Verfügbarkeit, Fahrwerkkosten ist einer der großen Painpoints der jetzigen Operator. Und dann haben wir relativ früh, okay, Fahrwerk ist schon kritisch. Also auch von der Zulassung, da ist eine Menge Know-how drin. Und wie kriegen wir das Thema, wollen wir uns wirklich ein neues Programm plus ein neues Fahrwerk Entwicklung ans Bein hängen? Und haben dann entschieden, strategisch zusammen auch mit SNC, die, wie gesagt, die größte Flotte betreiben, lasst uns, bevor wir die 328 Eco entwickeln, ein Fahrwerksprogramm starten, was auf die Legacy funktioniert, aber auch dann in der 328 Eco als Fahrwerk passt. Deswegen haben wir das relativ früh gestartet, sind jetzt gerade dabei, die ganzen Bench-Tests und so sind durch und haben jetzt gerade die ersten Fahrwerkset in den ersten Testflieger eingebaut und werden da Anfang nächsten Jahres dann in die Testfliege reingehen, um das Fahrwerk zuzulassen. Zuerst für die Legacy und dann später auch für die 328 Eco. Mit dem Haupttreiber der Kundenzufriedenheit, wieder Verfügbarkeit und ein Preislevel zu erreichen für das Fahrwerk, mit dem die Kunden leben können.
D328 Eco. Warum Eco?
Ja, wir haben ganz viel Fokus auch drauf gelegt und mit unseren Research- und Technology-Teams verschiedenste Technologien angeguckt. Ich meine, du kennst wahrscheinlich das Uplift-Programm. Wir waren mit GE in einem in einem H2Fly-Programm, wo wir uns Wasserstoff angeguckt haben und haben lange überlegt, wie kriegen wir es hin, dass wir den Wachstum von der CO2 decoupeln. Und das ist so die Herausforderung. Und am Ende, hört sich jetzt, mir hat mein Bester zu mir gesagt, so richtig sexy ist das nicht. Ich sage, ich weiß gar nicht, ob wir unbedingt sexy sein wollen, wir wollen pragmatisch sein. Mhm. Und der Impact, den wir heute erreichen können, ist einfach mit der Nutzung von 100% Sustainable Aviation Fuel. Das ist, was heute verfügbar ist, was infrastrukturmäßig, aber auch technologisch für den regionalen Markt verkraftbar ist. Mhm. Und wir haben die Verfügbarkeit von Sustainable Aviation Fuel, das ist eine große Herausforderung, bist dir auch bewusst, und das wird auch noch nicht skalierbar sein, aber wir entwickeln heute ein Produkt, was ja für die nächsten 30, 40 Jahre unterwegs ist. Und deswegen war der Fokus mit der Eco, um auf 100% Sustainable Aviation Fuel zu gehen in der Zertifizierung und das Ganze ohne Aromate. Und da kommt das Thema Eco her. Und was ja schon Eco an sich ist und was viele gar nicht wissen, ist einfach der Turboprop an sich ist ja wesentlich effizienter, gerade auf der Kurzstrecke, wenn ich das mit einem Regional Jet vergleiche. Und da erreichen wir schon 30-40% weniger CO2, allein durch die Propulsion Efficiency eines Turboprop-Systems. Ja, und so kam dann das Wort Eco zustande, dass wir gesagt haben, okay, wir fokussieren uns drauf, Sustainability breit auszulegen in der Nachhaltigkeit des Kraftstoffs, aber auch, es muss ja auch sustainable für den Operator sein, weil ansonsten funktioniert CO2-Neutralität nicht.
Hm. Es gibt ja oder gab ja zumindest auch so Illustrationen von den 328 Eco mit Wasserstoffantrieben. Ihr habt da einen relativ klaren Blick drauf, wie ich finde. Denn, also du hast mir in meinem Interview für unsere D328 Eco-Serie hier auf airliners.de ja auch schon gesagt, dass ihr Wasserstoff natürlich anschaut, aber dass ihr jetzt eigentlich nicht davon ausgeht, dass das jetzt was ist, was irgendwie sofort irgendwie eine Lösung sein kann. Warum? Ja.
Also wir haben, wie gesagt, wir haben unsere Research- und Technology-Teams, die sich verschiedene Technologien angucken und um auch mal zu bewerten, was kommt da, wie sieht der Markt aus, wie weit ist die Technologie, aber auch wie weit ist die Infrastruktur. Also ich brauche ja am Ende, wenn wir jetzt über Wasserstoff reden und ich habe ein Wasserstoffflugzeug in dem Segment, brauche ich auf der einen Seite eine Technologie im Flugzeug, ich brauche Maintenance-Kosten, die verkraftbar sind, und ich brauche aber auch eine Infrastruktur, was das Tanken angeht, an allen Flughäfen, die das abdecken. Und das ist, die Infrastruktur ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung. Wasserstoff ist ja kein einfaches System. Und ganz viele von den Flugplätzen, wo wir unterwegs sind, da sprechen wir wirklich über Essential Air Service. Also da ist nicht viel. Bei Regionalflughäfen, das kann man sich nicht mit den großen Hubs oder so vergleichen. Da ist keine Infrastruktur vorhanden. Und das Zweite ist einfach, der Regionalmarkt ist sehr, sehr preissensibel. Und die größte Komplexität in den preissensibelsten Markt zu bringen, ist die nächste Herausforderung. Also es wird schon noch ein bisschen dauern, dass sich die Technologie maturiert und Verfügbarkeit, aber auch die Infrastruktur, da müsste noch eine Menge passieren, bevor wir über Wasserstoff flächendeckend sprechen können.
Naja, ich finde die Gedanken super spannend. Gerade wenn man ja auch in diese Bubble reinhört, da werden ja oftmals sehr große Versprechungen gegeben. Und da ist vielfach, wie ich zumindest finde, auch immer so viel Fantasie mit drin. Und das macht das Ganze immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, wenig glaubwürdig. Ja, und also das ist zumindest mein Blick auf die Sache. Und also gerade wenn man dann ja auch in Richtung Batterie, elektrisches Fliegen schaut oder so, das, also auch da ist es ja wahrscheinlich ein Infrastrukturthema, noch dazu man da eben ja dann auch noch das ganze Gewichtsprogramm Problem hat und die Batterietechnologien eben auch wahrscheinlich an der Stelle für den Luftverkehr noch nicht ausgereift sind. Also nicht falsch verstehen, ich bin da ganz großer Fan von oder sowas, ne? Und ich weiß, wie toll das in meinem Auto funktioniert, aber also für die Luftfahrt sehe ich es einfach noch nicht. Und da finde ich es ganz erfrischend, dass sozusagen auch mal ein Hersteller kommt und sagt, okay, wir wissen, was wirklich realistisch funktioniert. Und wir haben ja so ein bisschen jetzt so die Zeit des Reality-Checks, zumindest ja, sehe ich das so, dass also viele, viele Träume da ja auch platzen, leider, ne, aber wahrscheinlich ja auch platzen müssen, damit irgendwie diese Branche vorankommt. Ne?
Ja, ich glaube, man muss das eine machen, darf das andere aber nicht lassen. Das ist so, man darf jetzt nicht aufhören, dass man weiter in der Forschung arbeitet an den nächsten Lösungen. Aber man muss trotzdem genug Realismus haben, was ist das Produkt heute und morgen. Und was auch Batterien angesprochen ist. Ich glaube, man muss sich freimachen von der Silver-Bullet-Lösung, one fits all. Mhm. Das wird es nicht geben. Es wird bestimmt Marktsegmente geben, wo auch die Batterie funktionieren kann. Also weit, weit unter unserem Flieger von der Größe. Und es wird bestimmt auch irgendwann eine Technologie sich weiterentwickeln, dass Wasserstoff auch besser funktionieren kann. Und da muss man Technologie auch weiter vorantreiben. Aber das ist nicht jetzt und das ist nicht in der nächsten Dekade, nach meiner Ansicht.
Ja, da bist du auch nicht alleine. Also die Branche hat ja auch ihre Roadmap 2050, ja. Hat sie ja auch gerade dieses Jahr nochmal neu gestaltet und Wasserstoff spielt. Also wirklich nur noch eine ganz, ganz kleine Rolle. Und SAF, ne, also vielleicht für alle, die das jetzt noch nicht so oft gehört haben, Sustainable Aviation Fuels, ja, ist also ein Überbegriff für, ich sage jetzt mal, Biokraftstoffe, die aus verschiedenen, Quellen gewonnen werden können.
Wobei Biokraftstoff ist einer davon, aber ich glaube, wenn wir über Skalierbarkeit reden, müssen wir über synthetische Kraftstoffe sprechen.
Na klar, ne?
Also wirklich über Power PTL, to Liquid,
ne? Genau. Ja. ESAF, ne, wird ja auch ganz gerne genannt. Ne? Also im Moment ist es Biofuel im Wesentlichen. Ne? Die nationale PTL-Quote wurde ja gerade abgeschafft, aber sie kommt eben dann ja auch über Refuel EU Aviation, also die EU-Regulierung auf uns zu. Und das Wichtige ist, dass euer Flieger eben wirklich das alles tanken kann. Also, du hast gesagt, was besonders ist, ist, dass es eben auch ohne Aromate funktioniert. Genau.
Also ich glaube, was wichtig ist, dass der Flieger, ist nicht so, dass das jetzt auf einen Fuel zugelassen ist. Also ich kann vom 100% Jet A1 Kerosin, wie es heute verfügbar ist, bis zu 100% synthetischen Kraftstoff auch jeden Mix dazwischen tanken. Ich glaube, das ist wichtig. Nochmal zum Biofuel. Ich glaube, Biofuel ist das, was heute verfügbar ist. Aber Biofuel hat einfach in der Skalierbarkeit ein Limit.
Und, klar, und so ich viel glaub, Frittenfett gibt's halt nicht.
So viel Frittenfett gibt's nicht. Und ich glaube, wir wollen auch nicht anfangen, dass wir am Ende mit dem Teller konkurrieren. Ich glaube, das gibt dann.
Ja, ja, oder dafür dann ja auch Regenwaldabholz oder so, genau, für die Atropa-Pflanzen oder irgendwie was. Ja. Also das ist schon wichtig, das durch alle Stages durchzudeklinieren. Und ich glaube, das tut ja. Ne? Ich habe mich auch mit der Regina unterhalten für ein sehr interessantes Interview, wie ich finde, auch in unserer Serie. Verlinke ich auch nochmal unten, dann könnt ihr das auch nochmal nachlesen. Was also wirklich was dazu führt, warum das Ding Eco heißt.
Ja.
Ich muss mich jetzt gerade mal einen kleinen Moment sammeln, weil ich jetzt alles, was ich... Achso, Markt haben wir noch vergessen.
Markt muss immer der Anfang sein. Wenn kein Markt da ist, dann brauchen wir kein Produkt.
Ja, Markt... Der Markt für das neue Flugzeug, für das gestretchte Flugzeug, die Dornier 328 hat ja so ein bisschen daran gekrankt, dass sie zu klein war. Zumindest ist das, was man so hört, wenn man mit irgendwelchen Airline-CEOs spricht, ne? Warum sie denn das nicht gekauft haben und so weiter. Ich weiß, dass das in anderen Märkten als in Deutschland durchaus erfolgreich war. Ne? Wir haben ja vorhin schon über Amerika gesprochen. Jetzt hast du Indien genannt als großen Markt. Es gibt ganz generell ja, glaube ich, zwei Dinge, die ihr unterscheidet. Ne? Einmal sozusagen Neumarkt und einmal Replacement-Markt. Was meint ihr damit?
Also auf der einen Seite ist, ich glaube, der Erfolg war nicht unbedingt auf die Größe. Die Dornier war damals relativ spät am Markt, was, glaube ich, eine Herausforderung war. Es gab andere, die schneller am Markt waren. Diese ab 340, der 100, 200 und da war schon ein großer Teil von dem Marktsegment. Mhm. Damals ja von fünf OEMs in dem Bereich abgedeckt. Und deswegen war der dann nicht mehr.
Stimmt, also die ATR ist also in der 42er-Iteration, dann die Canadairs gab es ja auch.
Genau, ne? Also da gab es damals schon, das vergessen ja viele, es gab damals relativ viele OEMs in dem Segment. Mhm. Das Durchschnittsalter dieser Maschinen liegt jetzt irgendwo im 30 Jahre plus Bereich, also die brauchen jetzt irgendwann ein Replacement. Das ist der erste Markt, schöne Brücke zum Replacement-Markt, auf den wir uns natürlich zuerst fokussieren, weil das heißt, da gibt es bestehende Routen, da gibt es bestehende AOCs, da gibt es Operator und da gibt es Flieger, die jetzt in die Jahre kommen. Also das ist unser erster Bereich. Wie können wir da den mit der 3-2-Deko ein Replacement bringen und den Operator auch ein Operational Benefit?
Also im Regionalmarkt unter 50 Sitzen.
Genau, richtig. Mhm. Und die gibt es ja etabliert. Nicht nur in Deutschland ist jetzt kein klassischer Regionalmarkt. Wir haben eine relativ gute Infrastruktur. Da sprechen wir dann eher über Märkte Australien, Japan, Neuseeland, auch der USA, wo es da relativ viele Bereiche gibt. Und dann gibt es den Wachstumsmarkt. Wachstumsmarkt ist schon ganz kurz über Indien gesprochen, der ganze asiatische Markt, wo einfach viele neue Verbindungen dazu kommen, wo es viele neue, auch Startups gibt in dem Bereich, die da was aufbauen. Der ist natürlich ein bisschen schwerer zu attackieren, weil da gibt es noch keine bestehenden AOCs, noch keine bestehenden Routen. Also da muss man ein bisschen mehr Support auch liefern in der ersten Phase. Der Replacement-Markt, vielleicht nochmal dazu, hat sich auch gerade in den USA nochmal verändert. Da ist jetzt der, weiß ich, ob der Part 135 Markt was sagt. Das ist der Markt, Point, direkte Point-to-Point-Verbindung bis zu 30 Sitze, der relativ schnell wächst gerade, weil es einfach convenient ist. Also ich muss 20 Minuten vorm Check-in da sein, habe meine Point-to-Point-Verbindung, fliege nicht zum großen Hub, wo ich anderthalb, zwei Stunden vorher da sein muss und bin in vielen Bereichen sogar noch näher in der City. Das ist ein großer Wachstumsbereich und trägt auch dazu bei, Pilotenausbildung voranzutreiben, um genug Stunden für die Scope Close zu kriegen für die nächsten Maschinen. Also das sind Bereiche, wo wir für die 328-Eco einen großen Markt sehen.
Jetzt gibt es die 328-Eco ja natürlich als Passagiervariante und das ist das, wo wir uns als Airliners.de natürlich auch am meisten mit beschäftigen. Jetzt, aber wenn wir drauf schauen, ist die D328-Eco ja aber auch relativ viel mehr. Ne? Also das ist, also ich weiß gar nicht, ist Regionalflug eigentlich das, worauf ihr am meisten abzielt, oder ist es eher auch eine Kombi-Version?
Nein, also der Fokus ist schon erstmal auf der kommerziellen Seite, regional, Computerflüger. Wir haben aber auch, wie du richtig sagst, wir hatten über die US Air Force gesprochen, ein relativ gutes Portfolio, was im Multi-Role-Segment, deswegen haben wir auch eine Variante, die 328MA, also Multi-Role. Da sprechen wir dann über, der ADAC fliegt uns als Flying Hospital, wir haben die US Air Force, die uns operiert, wir haben Maschinen für Frontex im Einsatz, die Mittelmeerkontrolle machen. Also dieser ganze Multi-Mission-Markt, auch geopolitisch getrieben, ist natürlich gerade auch ein Wachstumsmarkt, ein sehr interessanter Markt, wo wir zurzeit mit 30% unserer Maschinen unterwegs sind und eine ähnliche prozentuale Verteilung werden wir für die neue Maschine auch sehen.
Ist Fracht auch etwas, was wichtig sein könnte?
Fracht war ja früher das klassische zweite Leben einer Maschine. Das hat sich ein bisschen geändert in der Corona-Zeit. Ist jetzt nicht unser Hauptfokus. Aber auch eine Version und Möglichkeit, die es durchaus gibt.
Wir können nicht über Markt sprechen, wenn wir nicht darüber sprechen, wer es denn bestellt hat. Und also neulich hatte ja Lisa Marie Erb hier auch schon im Podcast von Private Wing und die sind in der Tat also bisher der einzige Kunde, der wirklich öffentlich bekannt ist mit Letter of Intents. Das ist jetzt vielleicht ein Jahr vom Erstflug und vor der Erstauslieferung ein bisschen wenig, oder?
Nee, ich bin mit meinem Sales-Team total zufrieden und die sind über den Erwartungen, die wir an sie gestellt haben, was den Sales-Funnel angeht, was LOIs angeht. Wir sind vielleicht nicht ganz so, wir haben am Anfang über Startup gesprochen, also wir sind nicht so im Startup-Bereich, dass wir die großen Announcements machen über LOIs, hinter denen nicht wirklich was steht, sondern unser Ansatz ist eher so ein bisschen unterm Radar zu fliegen und Sachen zu maturieren und dann auch an den Markt zu gehen. Aber ich kann sicherstellen, dass unsere Supplier sind darüber im Bilde, was wir machen und wo der Markt steht und wo die LOIs stehen und wer das ist. Und so wie wir da konkreter werden und dann in Richtung der ersten Auslieferung gehen, dann wird Airliners das auch erfahren.
Magst du nicht heute schon einen nennen?
Nee.
Zwei.
Ja.
Okay.
Und unter 20 starte ich nicht.
Okay, also das Feuerwerk wird noch kommen, ja. Jetzt habt ihr aber auch den Erstflug verschoben, ne? Der sollte ja eigentlich schon im letzten Jahr stattfinden. Jetzt findet da also 2026 statt. Wie ist da so jetzt der Zeitplan?
Ja, also wir haben, ich glaube, das habe ich am Anfang gesagt, wir haben ja, wir lieben die Herausforderung, wir haben nicht nur eine Herausforderung, wir bauen ein OEM auf, wir setzen die 328-Eco ins Leben und wir haben ein neues, komplett neues IT-Setup, was wir aufbauen. Und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, da kämpfen alle im gleichen Dings. Die Lieferketten und die Supply Chain-Themen sind immer noch da. Die haben wir jetzt, glaube ich, stabilisiert, sind da auf einem ganz guten Weg und visieren in 26 die Testflüge an. Dass es da zu Verschiebung kommt, das freut mich natürlich nicht. Ich würde gerne sagen, nee, hat alles geklappt. Wir sind genau da on track, wo wir waren. Und in 2025 wären wir alle gern geflogen. Aber am Ende würde ich heute auch ungern über irgendwelche Flugtermine sprechen, weil wir haben jetzt mit den Ground-Tests gestartet. Und es ist wichtig, dass man in den Ground-Tests dann auch Safety ist was, was wir nicht diskutieren. Und wir fangen jetzt mit den Ground-Tests an, was das Thema Fahrwerk angeht. Wir werden mit den Fahrwerkzertifizierungsprogrammen Anfang nächstes Jahres fliegen, um das Fahrwerk zuzulassen und werden von da dann...
Aber noch im alten Flugzeug.
Genau, richtig. Also es ist eine Legacy. Es ist eine Legacy-Maschine, die wir gekauft haben, umgebaut haben, wo wir Flight-Test-Equipment eingebaut haben, um auch das Workload für die 3-2-8-Eco zu reduzieren, um so viel wie möglich auf der Maschine, weil es ist ja ein Derivat, also ganz viel kann man in der Maschine testen, auf der Maschine schon zu testen, zu erproben und ja, so ein bisschen auch als Pipe Cleaner zu nutzen, passen die Prozesse, passen die Abläufe und dann geht's mit der nahtlos mit der 328 Eco mit dem ersten Testflieger weiter.
Den ersten Testflieger gibt's ja auch schon. Ihr habt den ja auch rausgerollt. Der hatte noch keine Triebwerke dran. Wie kommt's dazu?
Da kann ich jetzt die Triebwerke sind da jetzt. Wie kam es dazu? Also es gab eine große Diskussion. Wir reden über Nachhaltigkeit und schicken wir jetzt die Triebwerke von den Bench-Tests aus USA für ein Rollout nach Deutschland, um sie danach wieder zurückzuschicken, damit sie ihre Bench-Tests weitermachen können, war jetzt nicht so richtig sinnvoll. Und wir haben die Tests weitergemacht. Die Triebwerke sind jetzt in der Zwischenzeit da mit den abgeschlossenen Tests und warten darauf, in die Lüfte zu gehen. Also unser Ziel ist es, in 26 zu fliegen. Und da arbeiten alle drauf hin. Und da sind wir auch guter Dinge, dass wir da jetzt einen robusten Plan haben, da hinzukommen. Ground-Tests und so müssen natürlich alle erfolgreich abgeschlossen werden. Es gibt da keinen Kompromiss, was Safety angeht. Aber die Pläne stehen und das Team ist sehr zuversichtlich.
Und zugelassen wird ja dann anhand der ersten 3 Flugzeuge, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir haben 3 Testflugzeuge, genau, plus eben noch die 328 Legacy, genau, ja, die das Fahrwerk testet.
Man könnte fast sagen 3,5, genau. Wir fangen mit dem ersten Legacy-Testflieger an, wo wir mehrere Testflugkampagnen haben, was Fahrwerk angeht, was andere Systeme angeht und gehen dann auf den ersten Testflieger der 3-2-8-Eco. Das ist den du auch gesehen hast vom Rollout. Und dann gibt es da davon noch einen zweiten und der dritte. Die zweiten und dritten werden dann schon in der Final Assembly Line in Leipzig produziert.
Ah, also ihr baut quasi aus, ich sag mal, Altteilen, ne? Weil es gab ja sozusagen noch nie geflogene,
genau,
Donny 328 Teile, die ihr sozusagen zusammengefügt habt zu diesem einen ersten großen Testflieger.
Ja.
Und Nummer 2 und Nummer 3 kommt dann schon aus Leipzig.
Genau.
Ah, okay. Gut.
Also da ist jetzt so, dass wir, das Richtfest war ja jetzt gerade in Leipzig und da geht es jetzt darum, dass dann die ersten Stationen reinkommen und da geht es dann in 26 auch los, dass da Leben rein in die Bude kommt.
Ja, spannend. Wie sieht so dein Arbeitsalltag im Moment aus? Worum geht's in erster Linie?
Ich habe keine Langeweile auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Worum geht's? Natürlich auf der einen Seite, dass man das Thema im Sales weiter vorantreibt und die LOIs wirklich zu Purchase Agreements maturiert. Dass man, was immer ein Thema ist, ist die Supply Chain abzusichern und aber auch die eigenen Prozesse und Procedure zu optimieren, mit der Digitalisierung zu gehen und sich da keine Dead Ends zu generieren, wo man irgendwo reingeht, wo man später nicht wieder rauskommt. Also ich glaube, man muss die Firma schon aufsetzen, dass man vorbereitet ist für die nächste Generation. Die Buzzwords werden da Digital Twin, Virtual Twin, Digital Factory. Das sind alles Aspekte, die man sich angucken muss, aber auch immer mit dem Auge, was ist budgetär möglich und was hat welchen Effekt.
Ja, spannend. Ich erlebe dich als jemand, der sehr fokussiert auf Ziele zuarbeitet.
Das kann sein, ja.
Ist das, also schätze ich dich da richtig ein? Oder ist das?
Ja. Also ich bin schon, Ziele, die ich mir setze, erreiche ich auch gerne und bin da auch bereit, durch den Schmerz zu gehen.
Du bist gleichzeitig jemand, der zum Beispiel auf Social Media ganz wenig privat teilt.
Ja.
Also das ist natürlich für mich als Journalist ein bisschen doof, wenn man sich auf so einen Podcast vorbereitet, weil man sieht gar nichts. Ne? Wir haben im Vorgespräch jetzt so ein bisschen noch gesprochen, du rennst gerne, ne? Also Marathon und so weiter, das ist dein, da kannst du relaxen, ja.
Ja, ich gehe gegen den Lauf, ich mag da auch so ein bisschen die Herausforderung. Das ist so ein bisschen, so ein Projekt ist ja auch kein Sprint. Also das ist eher vergleichbar mit so einem Marathon. Wir sind jetzt gerade auch von der deutschen Aircraft zusammen den Halbmarathon im November in Toulouse gelaufen. Das ist so ein bisschen, wir haben da mehrere auch ein bisschen Laufverrückte und da haben wir dann schon noch ein bisschen Spaß dran. Und wenn dann das richtige Training nicht da ist, dann kann man auch einiges mit dem Kopf wegmachen, wenn man den Willen hat, was zu erreichen. Und ich glaube, im Business ist das auch so ein bisschen so. Einige Deficiencies, die es doch gibt, da muss man dann einfach auch mal durch. Und durch die sogenannte Extrameile, ich nehme gerne das Management-Phrasenschwein, ist dann doch einiges möglich.
Ich habe gesehen, du hast eine Sache mal geteilt, die so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist. Du hast so ein Obama-Interview geteilt. Da hat er gesagt, get stuff done. Das, ja. Ich meine, das ist jetzt auch relativ häufig, ne, aufpoppt jetzt in unserem Gespräch heute. Das ist also offensichtlich wirklich so ein bisschen dein Motto, ne?
Ja, ja, ich glaube, das ist eins auch der großen Herausforderungen, die wir fast als Society haben. Also wir müssen aus dem Jammer-Modus rauskommen und einfach mal fragen, okay, was kann ich machen, damit ich meinen Bereich in den Griff kriege. Und wenn ich get stuff done, das ist ein super Interview übrigens, kann ich jedem empfehlen. Also der Obama hat da, das hätte von mir sein können. Das war wirklich super.
Ja, klasse. Dann freue ich mich drauf, dass ihr in Deutschland ein Flugzeug wieder zusammenbaut und das ausliefert.
Ich denke, wir werden noch einige Möglichkeiten haben, darüber zu sprechen.
Und es dann jetzt auch wirklich richtig losgeht. Spannendes Interview, spannende Zeiten. Ich wünsche euch alles Gute.
Vielen Dank, ja. Und wir kommen immer mal wieder gerne wieder und berichten über den Status und wo das Programm steht.
Ja, schaut euch wirklich unsere Serie auf airliners.de an. Wir begleiten das Programm jetzt schon seit einiger Zeit und werden es auch noch weiter begleiten. Da geht es dann wirklich in alle Details, bis in die Systemtiefen vom Fahrwerk und so weiter. Noch ein bisschen mehr zum Thema Umwelt. Es geht um die Testflugzeuge und so weiter und so fort. Um den Bau der neuen Final Assembly Line, die auch fantastisch werden wird, weil sie auch anders sein wird als andere Assembly Lines, die man so kennt. Ja, folgt uns, abonniert den Newsletter, der ist kostenlos. Abonniert natürlich auch diesen Kanal, wenn ihr es abonniert, wo ihr es seht oder wo ihr es hört. Wir freuen uns drauf. Bleibt uns gewogen. Und vielen Dank nochmal, Nico Neumann.
Vielen Dank.